Ja, liebe Geschwister, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich, dass das möglich ist. Und ich habe Grüße mitgebracht aus unserer Heimatgemeinde. Das ist die Gemeinde im Haus am See in Krefeld-Bockum. Und die Geschwister haben gesagt, nimm Grüße mit. Und wir freuen uns, dass wir da sein können. Ich möchte ein bisschen was über mich sagen. Vielen werde ich nicht bekannt sein. Ich bin mit meiner Familie 2002 an den Niederrhein gezogen. Da waren wir eine kleine Familie. Wir hatten eine Tochter, die war 8 Monate alt. Und wir durften erleben, dass wir auf uns gestellt waren. Meine Eltern wohnen in Ostfriesland und meine Schwiegereltern in Nassau an der Lahn. Wir haben irgendwie die goldene Mitte gefunden und sind auch hängen geblieben da. Unsere Familie hat sich vergrößert. Ich habe euch mal ein unmaskiertes Foto mitgebracht von meiner Familie. Wir durften im letzten Sommer noch mal wachsen. Unsere älteste Tochter hat geheiratet. Und wir leben am Stadtrand von Krefeld an der Grenze zum Rheinkreis Neuss. Und sind froh, dass Gott uns dahingestellt hat. Ich bin seit dem Sommer für die Barmer Zeltmission unterwegs, aber eigentlich schon viel länger, Ende 2009. Da war der Christoph Wittenburg noch im Vorstand der Zeltmission, hat die Zeltmission mich für einen Minijob angestellt und seitdem leite ich das Niederrhein-Sommerlager. Wir sind in der Regel immer so pro Woche gut 100 Teilnehmer gewesen. Wir haben eine Kids-Woche und eine Teens-Woche. In früheren Zeiten waren das noch mehr, aber Kinder haben sich verändert und junge Mitarbeiter sind auch anders, als Mitarbeiter vor 10, 15 Jahren noch waren. Und wir haben die Grenze festgelegt auf maximal 120. Das haben wir in den Jahren eigentlich auch immer bei den Kids gehabt. Bei den Teens waren es immer um 100 und 2020 musste das Sola dann ausfallen. Im letzten Jahr durften wir das Sola wieder stattfinden lassen mit jeweils 50 Teilnehmern. Das war also ein Sola-Mini-Format, aber wir sind dankbar, dass das möglich war und dass Gott reden konnte zu Herzen von jungen Menschen, dass Entscheidungen für den Herrn Jesus fallen durften. Unser Herz als Familie brennt dafür. Ich bin dafür sehr dankbar. Meine Frau Anne-Karin hat die Küchenleitung und die Kinder sind auch mit dabei. Und wenn es kein Sola gibt, dann ist das irgendwie kein vernünftiger Sommer. Das ist für mich ein Segen, dass es so ist. Ich habe gerade schon gesagt, wir wohnen am Stadtrand von Krefeld und seit einigen Jahren stelle ich mir immer wieder die Frage, warum hat uns Gott genau an diesen Ort gestellt? Das ist ein Straßenzug, der offiziell noch zu Krefeld gehört, aber es gibt ein Dorf, zu dem wir eigentlich geografisch gehören. Das heißt, Bösinghofen ist ein Stadtteil oder ein Dorf, das zu der Region Meerbusch bei Düsseldorf gehört. Und wir nehmen wahr, dass es dort kaum Menschen noch gibt, die irgendwie was mit Glauben zu tun haben. Es gibt eine katholische Kirche, ein Gebäude, das in den 50ern oder 60ern erbaut wurde und da finden keine Gottesdienste mehr statt. Und irgendwie gibt es kein geistliches Leben mehr da. Das ist uns eine Not und das ist etwas, wofür wir beten und wir hoffen, dass Gott Türen öffnet. Es gibt einen Jungen in dem Dorf, der ist jetzt 17, der hat sich vor ein paar Jahren auf dem Sola für den Herrn Jesus entschieden. Und irgendwie macht uns das ganz viel Mut. Seine Mutter hat viel Interesse daran. Und ich bin gespannt, was Gott daraus macht. Aber es ist unser Anliegen. Ja, und dann gibt es jetzt seit dem 1. Juni 2021 die Barmer Zeltmission, für die ich arbeiten darf, vollzeitlich. Darüber haben wir uns sehr gefreut, dass Gott uns so geführt hat. Und im letzten Sommer konnte ich schon an einigen Busseinsätzen teilnehmen. Das ist mit auch ein Teil meines Arbeitsauftrages. Ja, jetzt bin ich heute hier, bin froh, dass ich hier sein darf und möchte mit euch nachdenken über eine sehr bekannte Geschichte aus der Bibel, nämlich die Hochzeit zu Kana. Und vor einiger Zeit bin ich auf einen Bibelvers gestoßen, der meinen Blick für die Predigt von heute irgendwie geweitet hat. Und ich war sehr überrascht heute Morgen. Wir lesen morgens als Familie immer den Glauben-Leben-Kalender, also den Dillenburger Kalender. Und der Lernvers für diese Woche ist der Vers, der mich angesprochen hat vor einiger Zeit. Da heißt es in Johannes 20, Vers 31, Diese Zeichen aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Und das wünsche ich uns sehr, dass wir heute Morgen noch einmal neu erkennen, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, der Gesalbte, der auserwählte Retter, dass wir heute Morgen allein ihn sehen, auf ihn sehen, wie die Jünger, die mit ihm auf dem Berg der Verklärung waren und dann da Mose und Elia dabei waren und sie plötzlich dann nicht mehr da waren. Und dann heißt es, sie, die Jünger, sahen niemand als Jesus allein. Und ich denke, das allein ist das, was uns erfüllen kann. Wir haben das vorhin in dem Lied gesungen. Ich habe das Thema ja vorher nicht verraten, weil irgendwie so ich meine Vorbereitungszeit für Freitag und Samstag irgendwie festgenagelt hatte. Es kam irgendwie ganz viel und ich brauchte einen klaren Kopf dafür. Und ich bin immer wieder fasziniert, wie der Heilige Geist es führt, dass die Dinge passen. Es gibt Passagen aus der ersten Stunde, die mich total ermutigt haben für die Predigt heute Morgen. Als wir die Andacht heute Morgen lasen und ich den Lernvers las, habe ich gedacht, ja, danke, Herr, du ermutigst mich. Ja. Und wir merken, dass es Gott redet in unser Leben, dass er uns Mut macht und dass er da ist und dass nichts zählt in dieser Welt außer Christus allein und dass wir uns auf ihn verlassen können. Und ich wünsche mir das, dass wir heute Morgen hinsehen auf Jesus, dass wir wegsehen von den Umständen unseres Lebens, von den Dingen, die uns vielleicht nerven und ärgern, dass wir aber auch loslassen können von Dingen, die uns vielleicht gerade total begeistern und irgendwie unsere Sinne gefangen nehmen, dass wir heute Morgen in dieser Stunde frei sind, auf das zu hören, was der Herr uns sagen möchte, dass wir hinsehen auf Jesus, auf ihn allein. Ich würde gern dafür noch mal kurz beten. Ihr könnt auch sitzen bleiben dazu. Herr Jesus, wir sagen dir Dank dafür, dass du da bist, dass wir mit deiner Gegenwart rechnen dürfen jetzt und hier. Und wir wollen dich bitten, dass du unsere Herzen, unsere Blicke auf dich lenkst und dass wir dich erkennen, dass wir dich sehen, wie du bist. Amen. Ich möchte anfangen mit einer Quizfrage, könnte man sagen. Vielleicht wissen das einige von euch. Ich bin mal gespannt auf die Antwort. Wie viele Wunder oder Zeichen finden wir eigentlich im Johannesevangelium? Also am Ende des Johannesevangeliums, den Vers habe ich gerade geschrieben, da steht, diese Zeichen sind geschrieben, damit ihr glaubt. Wie viele Zeichen oder Wunder gibt es im Johannesevangelium? Weiß das jemand?
Sieben.
Ja. Ja, ja. Das ist eine richtige Antwort. Genau, es gibt Leute, die sagen, es sind sieben, es gibt Leute, die sagen, es gibt acht.
Ja, ich glaube auch.
So, ja, da. Ich habe mal acht aufgeschrieben, will euch ganz kurz sagen, welche es sind. Die Hochzeit zu Kana, das erste Wunder, das der Jesus tut, wird im Johannesevangelium beschrieben. Ja? Und wir können darin erkennen, dass Christus die Fülle, die Erfüllung bringt. Dann gibt's die Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten. Christus bringt Heilung, ja? Heilung auch für die Nationen. Das war keiner aus dem Volk Israel, sondern einer aus den Nationen. Er bringt die Heilung eines Kranken am Teich Bethesda, das Kapitel 5. Und da lesen wir oder kann man empfinden ganz viel von der Barmherzigkeit des Herrn Jesus. Dann lesen wir in Kapitel 6 von der Speisung der 5000. Also Christus bringt Speise für sein Volk. Und damit dürfen wir auch heute rechnen, dass er uns versorgt. Dann kommt das fünfte Wunder und einige sparen das aus. Das ist die Sturmstillung. Aber ich finde, auch das ist ein Wunder. Ja? Die Sturmstillung in Kapitel 6 auch. Der Jesus geht auf dem See. Er beruhigt die Wellen in schwierigen Umständen der Jünger. Das sechste ist die Heilung eines Blindgeborenen. Und da können wir sehen, dass Christus sein Volk Israel ins Licht führt. Er bringt Licht ins Dunkel. Als siebtes finden wir die Auferweckung des Lazarus in Kapitel 11. Und daran können wir sehen, dass Christus sein Volk vom Tod zum Leben führen möchte. Und das achte Wunder ist ein wundersamer Fischfang, von dem wir in Johannes 21 lesen können. Darin können wir erkennen, dass Christus die Nationen sammelt und sie in das Licht bringt. Und davon sind auch wir betroffen. Er hat auch uns gesammelt und er möchte uns in sein Licht stellen und in sein Licht bringen. Und ich würde gerne jetzt mit euch die Geschichte lesen aus Johannes 2, die Verse 1 bis 11. Da heißt es: Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Und als es einen Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagen mag, tut. Es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Johannes beschreibt den Herrn Jesus in seinem Evangelium als Mensch. Wir können vermuten, dass Johannes die zwischenmenschliche Beziehung zu dem Herrn Jesus besonders tief empfunden hat. Zumindest schreibt er von sich selbst in Kapitel 13 und auch in Kapitel 21 als dem Jünger, den Jesus besonders liebte. Das heißt, Johannes hat das besonders empfunden, die Liebe seines Herrn zu sich. Im ersten Kapitel beschreibt Johannes den Herrn Jesus dann als Wort, das am Anfang war. Das Wort, Logos, also eine Mitteilung oder ein Bericht. Und in einer Erklärung dieses Wortes Logos habe ich die Aussage gefunden: der göttliche Ausdruck. Ich habe heute Morgen einen Ausdruck meiner Gedanken zur Predigt mitgebracht. Ja, das kann man sehen und wahrnehmen, und wenn man will, kann man das auch nachlesen. Und so hat irgendwie Gott einen Ausdruck gesandt auf diese Erde, den Herrn Jesus, in dem man Gottes Wesen lesen kann, sehen kann, erkennen kann. Also das, was Gott von sich zeigt, hat er in dem Herrn Jesus offenbart hier auf der Erde. Und dieses Wort Logos wurde Fleisch, oder sagen wir Mensch, und er wohnte unter uns. Und dadurch können wir ihn erkennen, weil es aufgeschrieben ist in Gottes Wort. Meinen Schwiegersohn kennen wir als Familie schon recht lange, da er Mitarbeiter auf unserem Sommerlager am Niederrhein ist. Und als Timo und Lisa dann fest befreundet waren, haben wir den Timo mal zu uns in den Urlaub eingeladen für eine Woche. Und somit konnte er eine Woche lang unter uns wohnen. Er war da in unserer Familie. Er hat mit den beiden Jungs, mit Noah und Levi, in einem Zimmer geschlafen. Und in der Ferienwohnung gibt es nur eine Toilette und ein Bad. Also das musste man alles teilen. Und Timo wohnte unter uns. Und das hat uns nochmal so die Chance gegeben, ihn kennenzulernen, ihn genauer zu beobachten, ist vielleicht zu viel gesagt, aber ja, mit ihm noch mehr auf Tuchfühlung zu gehen und herauszufinden, wie tickt dieser junge Mann eigentlich. Und das hat Gott für uns getan. Er hat seinen Sohn geschickt, damit er mit uns auf Tuchfühlung gehen kann und damit wir begreifen können, wie er ist. Der Herr Jesus, der Ausdruck Gottes, kommt mit circa 30 Jahren in die Öffentlichkeit. Und am ersten Tag, den Johannes beschreibt, kommt Jesus zu ihm. Und Johannes verkündigt in der Öffentlichkeit: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das ist so faszinierend. Johannes sieht den Herrn Jesus und bezeichnet ihn als Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und damit teilt er eine ganz klare Sicht und sagt, dass ein Opferlamm zur Vergebung der Sünde notwendig ist. Dass wir Menschen unser kaputtes Verhältnis zu Gott gar nicht selber reparieren können. Und dass ein reines, vollkommenes Opfer notwendig ist, um Zugang zu Gott zu bekommen. Und so sagt er über Jesus, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das ist auch heute, gut 2000 Jahre später noch, die einzige Möglichkeit und der einzige Weg zu Gott, zum Vater im Himmel. Und das sagt der Jesus auch von sich selbst. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in der NEU wird übersetzt, zum Vater kommt man ausschließlich durch mich. Diese Formulierung gefällt mir sehr gut. Das macht so klar und so deutlich, dass es einen ausschließlichen Weg gibt zum Vater. Und das ist der Herr Jesus. Und dann schreibt Johannes von der Taufe des Herrn und sagt, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren und er blieb auf ihm. Er bezeugt, dass Jesus sichtbar für alle Anwesenden mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Ein sichtbares Zeichen aus dem Himmel, dass Gottes Geist auf ihm war und auf ihm blieb. Das war also keine vorübergehende Sache, sondern der Geist Gottes bleibt auf dem Herrn. Und Lukas berichtet in seinem Evangelium, dass an dieser Stelle auch Gott sich zu seinem Sohn bekennt und sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Am nächsten Tag kommen dann die ersten Jünger zu Jesus. Erwähnt werden namentlich Andreas und Simon und am Tag darauf dann auch noch Philippus und Nathanael. Und dann kommen wir zum dritten Tag, von dem wir gelesen haben. Und dies ist wahrscheinlich der dritte Tag nach der Berufung von Nathanael. Wenn wir das erste Kapitel lesen, finden wir irgendwie, ich glaube, zwei oder dreimal am nächsten Tag. Von daher passt der dritte Tag an dieser Stelle nicht mehr vom ersten Tag aus gesehen. Von daher gehen wir davon aus, dass es der dritte Tag war, nachdem Nathanael berufen war. Jesus ist zu dieser Hochzeit in Kana eingeladen, einem Ort, der circa 10 Kilometer von Nazareth entfernt lag. Maria, die Mutter von Jesus, war auch dort und auch er war mit seinen Jüngern eingeladen. Und er war nicht nur eingeladen, sondern er kam auch. Und das ist der erste Punkt, den wir uns vielleicht für heute mitnehmen können, dass der Jesus dahin geht, wo er eingeladen ist. Das ist ein Prinzip, dem er auch heute noch treu ist. Wenn du Jesus in dein Leben einlädst und das wirklich ehrlich meinst, dann kommt er. Dann kommt er zu dir. Ich selbst und auch viele andere hier können das sicherlich bezeugen. Und dasselbe gilt auch, wenn wir zu ihm kommen. Die Jahreslosung dieses Jahres macht das deutlich. Da heißt es, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen oder den werde ich nicht hinausstoßen. Ihr habt gesehen, da steht es. Ja? Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und das heißt, der Jesus lässt sich auf alle ein, die ihn einladen oder die zu ihm kommen. Jesus wurde eingeladen und er kommt zur Hochzeit. Wir durften im letzten Sommer, das habe ich schon erzählt, auch eine Hochzeit erleben, auf eine ganz besondere Art und Weise. Das hat uns nochmal einen neuen Eindruck davon gegeben, was es eigentlich heißt, eine Hochzeit vorzubereiten. Und es ist eine ganze Menge, an was man alles denken muss und das für einen einzigen Tag. Und in Israel war die Lage damals noch ganz anders. Die haben nämlich eine ganze Woche lang gefeiert. Und da musste wohl ganz schön was rangeschafft werden, um solch eine Hochzeitsgesellschaft zu versorgen, um alle satt zu kriegen, um alle zufriedenzustellen. Und dann haben wir gelesen in Vers 3, und als es an Wein mangelte. Was für eine peinliche Sache für eine Hochzeit. Ich erinnere mich an unsere eigene Hochzeit. Wir als Brautpaar haben Gott sei Dank irgendwie davon gar nichts mitgekriegt. Aber es waren einige Ostfriesen auf dieser Hochzeit eingeladen, also Landsleute von mir. Und die hatten einen gesegneten Appetit. Und es gab einige, die haben sich schon in der ersten Runde den Teller so aufgehäuft, sodass tatsächlich es recht knapp wurde mit dem Essen. Und das war eine unangenehme Geschichte. Solch eine Unannehmlichkeit trat nun auch auf der Hochzeit in Kana auf. Und ich habe gelesen, dass solch eine Sache nicht nur peinlich war, sondern dass es dafür sogar, zum Teil Bußgelder verhängt wurden, weil es gesellschaftlich gesehen ein absolutes No-Go war. Maria, die Mutter des Herrn Jesus aber, die nimmt diese Not wahr. Und das spricht davon, dass sie total sensibel war und einen Blick für die Menschen hatte und einen Blick für ihr Umfeld, für das, was da passiert. Und dass sie die Not der anderen wahrnahm, dass ihnen das nicht egal war. Und Maria geht zu ihrem Sohn Jesus und teilt ihr das mit. Der hatte ja bis dahin noch gar keine Wunder getan. Und dennoch wusste Maria, wer er war und dass er aus ihrer Sicht wohl die einzige Rettung oder besser gesagt der einzige Retter sein konnte. Und sie vertraute schon da auf seine Vollmacht. Sie hatte einen Blick dafür. Sie kannte ihren Sohn. Sie hatte vieles erlebt um die Geburt ihres Sohnes herum, was prägend war. Und uns wird ja so gut wie nichts verraten über die Jahre dazwischen. Wir kennen eine Begebenheit, wo er im Tempel war und gesagt hat, ich muss im Haus meines Vaters sein. Und doch hatte Maria wohl erkannt, wer ihr Sohn war und das begriffen. Und sie vertraute auf seine Vollmacht und sie bringt das Problem vor Gott. Das ist der nächste Punkt, den wir vielleicht mitnehmen können. Ja? Wir dürfen unsere Probleme vor Gott bringen. Und sie geht mit diesem Problem auch zu Jesus, ohne eine Lösung anbieten zu können. Sie hatte keine Lösung, auch keine Idee. Mir geht es oft so, ich gehe mit meinem Problem zu Gott und habe schon irgendwie einen Vorschlag. Ja. Was macht sie nicht? Sie sagt es ihm. Und ich glaube, das ist vorbildlich. Was machst du, wenn du ein Problem hast, bei dem du nicht mehr weiter weißt? Geh damit zu Gott. Ich habe das oft in alltäglichen Situationen erfahren, dass Gott hilft, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Ich erinnere mich, ich habe bis 2010 auf einer onkologischen Station im Krankenhaus gearbeitet und durfte diese Station leiten. Und es kam nicht selten vor, dass dann während des Frühdienstes der Nachtdienst sich krank meldete. Und ich weiß nicht, das war für mich eine Zeit, wo ich eine Erinnerung brauchte an Gott, an meinen Anker. Und ich habe auf dem Bildschirm, der irgendwie da, wir hatten so eine Büroecke auf dem Flur und da stand ein Computer mit einem Bildschirm und ich habe mir so ein Post-it genommen und nur den Streifen, der klebte, abgeschnitten und habe da nur 50,15 draufgeschrieben. Das hat mich immer erinnert an Psalm 50, Vers 15, rufe mich an in der Not, ich will dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Und das habe ich erlebt. In solchen Momenten habe ich oft ein Stoßgebet geschickt. Und ich habe nicht selten erlebt, dass einer der Mitarbeiter im Frühdienst zu mir kam und sagte, eigentlich ist gar nicht so viel los, ihr schafft das jetzt auch ohne mich, ich fahre jetzt nach Hause und komme heute Abend wieder. Solche Geschichten haben meine Kollegen irgendwie nie berichtet und ich bin dankbar dafür, dass Gott das bewirkt hat. Auch in diesen Dingen des Alltags, dass man mit dem Problem zu ihm kommen kann und keine Lösung hat und er schenkt eine, bevor man richtig gerufen hat. Aus dem Sola gibt es viele Geschichten, die das treffen. Als ich meine erste Lagerleitung hatte, fühlte ich mich echt allein. Und da habe ich so gemerkt, so, du bist jetzt der Lagerleiter und dann erwarten alle von dir, dass der Laden läuft. Dann ging das Holz aus zum Bauen und zum Verbrennen. Und auf wundersame Weise hat Gott ganz schnell eine Lösung geschaffen. Und es hat alles gepasst. Nicht direkt, aber es war so, als es gebraucht wurde, war es da. Oder man erlebt furchterregende Wetterfronten auf dem Sola. Und es ist, wir sind an einem Platz, der in so einer Mulde liegt. Und eine lange Strecke, 2 Kilometer vielleicht. Und man sieht immer sehr gut die Wetterfronten. Man steht noch ein bisschen tiefer und sieht, was auf einen zukommt. Und nicht selten haben wir erlebt, dass irgendwie die Wolken Bogen gemacht haben, ja. Und das war unfassbar. Wir haben auch erlebt, dass Gott Unwetter zugelassen hat. Ich erinnere mich an ein Teens-Sola, da haben sich alle Mitarbeiter in die Zeltplanen gehängt, weil es so stürmte, und haben gebetet. Und diese Situation hat so einen großen Eindruck auf ein Teenie-Mädel gemacht, dass sie gesagt hat, das war Gott, der uns hier bewahrt hat. Und ihr habt keine Panik gehabt, ihr seid ruhig geblieben, habt das Notwendige getan und ihr habt zu Gott geschrien und er hat Bewahrung geschenkt. Das hat sie überzeugt. Sie hat ihr Leben dem Herrn übergeben. So nutzt Gott oft auch Probleme, um sich groß zu machen und sich zu verherrlichen, wenn wir mit ihm rechnen, auf ihn vertrauen. Maria kommt mit dem Problem zu Jesus und er sagt dann, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Und das klingt ja ganz schön schroff, finde ich. Wenn man das hier in der Elberfelder Übersetzung so liest, dann denkt man, naja, das hätte ich mal meiner Mutter besser nicht gesagt. Ja. Der Karl-Heinz van Heiden übersetzt es etwas anders in der NEÜ. Da heißt es, Frau, in was für eine Sache willst du mich da hineinziehen? Und wir dürfen nicht vergessen, es war eine andere Zeit und der Wortgebrauch war sicherlich auch etwas anders. Wir können davon ausgehen, dass diese Anrede Frau höflich gemeint war. Jesus verwendet sie auch anderen Frauen gegenüber. In Johannes 19 gibt es eine Stelle, wo er das tut. Oder die Engel am Grab sagen auch zu Maria in Kapitel 20 Frau. Also spricht sie mit Frau an. Und von daher können wir davon ausgehen, dass das jetzt nicht kein Runtermachen war, so von oben herab, sondern dass das schon eine Anrede war, die angemessen war. Und vermutlich trifft auch diese Übersetzung der NEÜ die Reaktion des Herrn Jesus ganz gut. Warum ziehst du mich in diese Sache hinein? Und auf diese Sache machte der Jesus auf jeden Fall seiner Mutter klar, dass er nicht mehr unter ihrer Weisung stand. Dass irgendwie ein neues Zeitalter auch für ihn angebrochen war. Dass er nur noch das tun würde, was sein Vater im Himmel von ihm wollte. Und das auch zu der Zeit, die sein Vater bestimmen würde. Also der nächste Punkt, der ist vorhin schon mal angeklungen auch, ist, Gott wirkt immer rechtzeitig. Er wirkt immer zur rechten Zeit. Und das macht er hier deutlich und das könnt sicherlich auch ihr aus vielen Erfahrungen im Leben mit dem Herrn bezeugen, dass Gott wirkt rechtzeitig, spätestens rechtzeitig. Maria lässt sich von der Aussage ihres Sohnes dann aber keineswegs verunsichern. Sie respektiert ihn und rechnet aber gleichzeitig weiter mit seinem Handeln. Also sie ist nicht frustriert, sondern geht weiter und instruiert die Diener, das zu tun, was Jesus sagen würde. Wir haben das gelesen. Tut das, was er euch sagen wird. Daraus spricht so ein großes Vertrauen, dass sie immer noch damit rechnet, dass er die Rettung sein wird. Wie sieht das in deinem und in meinem Leben aus, wenn die Dinge mal nicht so laufen, wie wir sie uns vorstellen oder gewünscht haben oder auch von Gott erbetet haben? Stecken wir den Kopf in den Sand oder rechnen wir dann trotzdem immer noch mit seinem Eingreifen, auch wenn nicht direkt was passiert? Wir sollten uns hier ein Beispiel nehmen an Maria, die fest mit dem Handeln Jesu in dieser äußerst peinlichen Situation rechnet. Und ich wünsche mir auf jeden Fall das Vertrauen dieser Frau, einer Maria. Sie ist auch hier ein besonderes Vorbild. Sie hält fest an ihrem Vertrauen zu ihrem Sohn, aber gleichzeitig auch zu ihrem Retter. Und dann wird berichtet, dass es dort für die Reinigungsrituale der Juden 6 Wasserkrüge gab. Die Krüge fassten 2 bis 3 Maß, das haben wir gelesen. Und dieses Maß nannte sich Metretes und ist ein Hohlmaß von etwa 39 Litern. Und so kommen wir bei 2 bis 3 Maß auf ungefähr 100 Liter pro Krug. Und das entspricht ungefähr einer kleinen Regentonne. Ich habe das mal gegoogelt gestern. Eine kleine Regentonne von ungefähr 80 cm Höhe und 50 cm Durchmesser, die fasst ungefähr 100 Liter Wasser. Da passten also insgesamt 600 Liter Wasser in die Krüge. Und das entspricht schon mal so ungefähr dem Inhalt eines ziemlich großen Weinfasses. Also das war was Ordentliches. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat der mobile Treffpunkt, der ja auch schon mal hier bei euch ist, von der Zeltmission einen 400-Liter-Wassertank. Ich habe das irgendwie nochmal erfragt in dieser Woche. Ich glaube, 400 Liter passen da rein und damit kommt man mit den Getränken schon mal eine ganze Zeit lang hin. Ich weiß gar nicht, wie lange, Christoph? Vielleicht 4 Tage? Je nach Betrieb, ja. Der Kulturdialogbus hat, glaube ich, nur 200, da muss man früher nachtanken. Aber mit 400 Litern kommt man schon mal eine Weile aus. Diese Krüge standen nun dort und waren wohl nach der Reinigungszeremonie leer. Und jetzt tritt Jesus auf den Plan. Die Hoffnung Marias erfüllt sich. Ihr Sohn wird aktiv. Und es macht den Eindruck dennoch, als prüfe er ihren Glauben und belohnt ihn dann auch. Das ist der nächste Punkt. Der Jesus prüft und belohnt den Glauben. So ist unser Herr noch heute. Er prüft unseren Glauben und das kann manchmal ganz schön herausfordernd sein. Aber er versorgt uns immer mit dem, was wir brauchen und das spätestens rechtzeitig. Davon ist auch Paulus später überzeugt. Er schreibt am Ende des Philipperbriefes: Mein Gott aber wird alles, also steht in Philipper 4, Vers 19, mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus. Wir haben einen Gott, der unseren Glauben prüft und der diesen Glauben dann belohnt. Jesus tritt auf den Plan und bittet die Diener, die Wasserkrüge zu füllen. Vielleicht haben die Diener gedacht, Wasser statt Wein, immerhin besser als gar nichts zu trinken. Wenn ich die Geschichte lese, bewundere ich das immer wieder, dass die Diener diesen merkwürdigen Auftrag so zuverlässig ausgefüllt haben. Es steht da in Vers 7, und sie füllten die Krüge bis oben an. 6 Krüge gefüllt mit Wasser bis an den Rand. Irgendwie, wenn ich das lese, denke ich, die hatten vielleicht schon eine Erwartung. Ja? Wenn ich keine Erwartung habe, dann mache ich die Krüge voll, aber 3/4 reicht vielleicht auch. Aber da steht, sie füllten sie bis an den Rand. Sie waren treu in dem, was sie taten. 6 Krüge gefüllt mit Wasser bis an den Rand. 600 Liter Wasser, das sind ungefähr 4 Badewannen voll. Nochmal ein anderes Maß, was uns das vielleicht vor Augen führt, wie viel das war. Und ich glaube, das ist eine ganz schöne Plackerei. Wer mal Wasser geschleppt hat, ich habe ein paar Jahre einen Stand mit betreut auf dem Weihnachtsmarkt, da haben wir Kaffee angeboten und haben das Geschirr gespült und dann sind wir immer mit dem Kanister losgerannt und mussten das Wasser holen und das ist eine echte Plackerei, selbst wenn es nur ein 10 oder 20 Liter Kanister ist. Das ist viel Arbeit. Das haben sie getan. Und dann, als alle Krüge randvoll gefüllt sind, gibt er die Anweisung, einen Becher abzuschöpfen und diesen dem Speisemeister zum Kosten zu bringen. Und wie mag das wohl für die Diener gewesen sein? Die Diener, die einfache Leute waren, als sie dann merkten, dass es kein Wasser mehr war, sondern dass es Wein war, den sie da aus diesem Krug schöpften. Sie hatten selber das Wasser eingefüllt und dann war es kein Wasser mehr, sondern Wein. Unglaublich und doch wahr. Da, wo Jesus in unsere Problemsituation kommt, kann Unfassbares geschehen. Wir haben vor einigen Tagen darüber geredet, dass wir die Wunder, die Jesus in unserem Leben tut, oft gar nicht wahrnehmen. Die nehmen wir manchmal als Selbstverständlichkeit wahr. Und einige Zeit später hat meine Tochter Anna mich nochmal angesprochen und hat gesagt, das ist tatsächlich so. Die Wunder, die Gott in unserem Leben tut, die vergessen wir total schnell. Die werden zur Selbstverständlichkeit. Und dann hat sie mich erinnert an unsere Situation im vergangenen Frühjahr, als klar wurde, dass ich mich beruflich verändern sollte und nicht so recht wusste, in welche Richtung soll es gehen. Und in dieser Phase zerschlug sich auch der Wunsch von unserem Sohn Noah, eine Tischlerausbildung zu machen. Er bekam da eine Absage. Irgendwie schien das eine Sackgasse zu sein. Und auch unsere Anna musste ihren Traum, an einer bestimmten Schule ihr Anerkennungsjahr machen zu können als Erzieherin, diesen Traum musste sie begraben, weil auch das nicht klappte am Ende. Und dann durften wir erleben, dass innerhalb weniger Wochen Gott irgendwie unsere Probleme in die Hand nahm und Lösungen brachte. Und das war ein echtes Wunder. Wenn ich daran denke, dass ich zum 1. Juni schon bei der Zeltmission anfangen durfte, Noah bekam eine Ausbildungsstelle, zwar nicht in der Schreinerei, aber er macht jetzt eine Ausbildung zum Kfz-Karosseriebauer und fühlt sich total wohl. Die ersten Wochen, ich weiß gar nicht, wie das heute ist, ne? Wenn er sich auf sein Fahrrad schwang, morgens um loszufahren, dann hat er irgendwie manchmal ein Lied auf den Lippen. Ne? Der ist so fröhlich aus dem Haus gegangen, obwohl er morgens um 7 Uhr anfängt und dafür früh aufstehen muss. Und trotzdem freut er sich. Und Anna hat eine Stelle bekommen für ihr Anerkennungsjahr in einer nahegelegenen Grundschule. Und am Ende müssen wir sagen, wir fühlen uns reich gesegnet durch das, was Gott getan hat, auch in diesen Dingen. In unserer Begebenheit kommt nun der Speisemeister ins Spiel, der nicht schlecht staunt, als ihm die Weinprobe gereicht wird. Und sofort ruft er den Bräutigam. Und wir merken hier, wo der Herr Jesus hinkommt, da bringt er Segen mit. Das ist der nächste Punkt. Wo Jesus hinkommt, bringt er Segen mit. Und zum Bräutigam sagt der Speisemeister dann, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Wir kommen schon zum nächsten Punkt. Der Herr Jesus gibt das Beste am Schluss. Und das ist auch heute noch so. Und ich glaube, das merken wir. Ne? Wenn wir die letzten 2 Jahre erlebt haben, dann denken, ich habe ganz oft gedacht, wie gut, dass ich weiß, dass das Beste am Schluss kommt. Und dass ich nicht zufrieden sein muss mit dem, was gerade hier passiert, sondern dass ich wissen darf, dass mein Leben etwas anderes ausmacht. Und Johannes schreibt auch davon in seinem ersten Brief, in Kapitel 3, Vers 2, und weist darauf hin, dass das Beste zum Schluss kommt. Ich lese das mal nach der NEU. Da schreibt er, ihr Lieben, schon jetzt sind wir Kinder Gottes. Und was das in Zukunft bedeuten wird, können wir uns jetzt noch nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir von gleicher Art sein werden wie er, wie der Herr Jesus. Denn wir werden ihn so sehen, wie er wirklich ist. Was ist das für eine großartige Verheißung, die wir haben? Es wird der Tag kommen, an dem wir Jesus Christus gleich sein werden und an dem wir ihn sehen werden, wie er ist. Wenn ich bei Trauerfeiern schon mal am Grab stehe und die Rede halten darf, stelle ich oft die Frage, was ist das nächste große Weltereignis, auf das wir als Christen warten? Und viele Menschen in unserem Land, die sonntags in die Kirche gehen und das Glaubensbekenntnis aufsagen, denen müsste das eigentlich bewusst sein. Was ist das nächste große Weltereignis, auf das wir als Christen warten? Ja, welches ist es? Ich hab die Wiederkunft des Herrn, genau. Der Jesus hat verheißen, dass er wiederkommt. Und das ist das Ereignis, auf das wir warten. Jesus kommt wieder, um seine Gemeinde zu sich zu holen. Und das können wir in 1. Korinther 15 und auch in 1. Thessalonicher 4 nachlesen. Und im Thessalonicher Brief heißt es dort, ab Vers 16, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Dann werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Das wird ein herrlicher Augenblick sein für alle, die dabei sein werden. Und doch will ich auch heute diese Frage stellen. Wirst du dabei sein? Wir haben, ich glaube gestern oder vorgestern, unserem Levi, der ist 11, der ist jetzt nicht da, deswegen kann ich das hier sagen, diese Frage nochmal gestellt. Bist du dir sicher, dass du dabei bist? Und er hat gesagt, ja, ich bin sicher. Und er war sich auch bewusst, dass dazu gehört, dass er seine Sünden bekannt hat und dass der Jesus sein Herr ist. Das ist wichtig, dass wir das wissen, dass wir dabei sind. Und wenn nicht, wenn du dir nicht sicher bist, dann geh dieser Frage nach und komm mit Menschen hier aus der Gemeinde ins Gespräch und kläre diese Frage für dich und strebe danach, dahin zu kommen, dass du sicher sein kannst, dass du dabei bist, wenn Jesus wiederkommt. Das Beste kommt noch für alle, die an Jesus glauben, die ihre Sünden vor ihm bekannt haben und erlebt haben, dass er, Jesus Christus, treu und gerecht ist und alle Sünden vergibt und dass damit der Weg zum Vater frei ist und wir zum Vater kommen können. Das menschliche Prinzip ist da völlig anders. Der Speisemeister wundert sich, dass der hervorragende Wein erst jetzt auf den Tisch kommt. Üblicherweise kommt irgendwie das Beste zuerst. Aber bei Gott ist das genau umgekehrt. Und dies war der Anfang der Zeichen, die Jesus hier auf der Erde tat. Und von diesem Zeichen lesen wir in Vers 11, dass die Herrlichkeit Christi offenbart wurde durch dieses Zeichen. Und das ist der nächste Punkt. Er offenbart seine Herrlichkeit. Der Jesus offenbart seine Herrlichkeit. Vielleicht haben bei diesem Wunder gar nicht so viele Menschen was davon mitgekriegt. Der Bräutigam und die Braut sicherlich. Der Speisemeister hat vielleicht das Wunder gar nicht registriert. Die Diener haben es mitgekriegt. Und Maria hat es miterlebt. Die Herrlichkeit des Herrn Jesus, die er offenbart hast. Hast du die Herrlichkeit Christi schon einmal selber erlebt, wie er vielleicht am Anfang deines Glaubenslebens dich völlig ergriffen hat und du Feuer gefangen hast und gedacht hast, wie großartig und wie herrlich ist dieser Jesus Christus, der mein Leben neu gemacht hat? Hast du etwas von seiner Herrlichkeit erlebt? Erinnerst du dich heute daran? Hast du gemerkt, wie er dich ganz erfüllt und dir jeden Mangel genommen hat? Das geht uns manchmal so verloren im Laufe unserer Reise, die wir unterwegs sind mit dem Herrn. Und wir müssen uns immer wieder daran erinnern. Oder wie ist es in deinen Lebenskrisen? Hast du da einen Funken seiner Herrlichkeit wahrgenommen? Vor einem guten Jahr war ich in einer ganz tiefen Krise. Und in dieser Krise habe ich die Verheißung oder eine Verheißung Gottes entdeckt. Für mich, ganz neu. Und ich habe mich förmlich an sie geklammert. Der Psalm 121 ist mir in dieser Zeit so wichtig und so groß geworden. Und da heißt es in Vers 2, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Der Psalm beginnt noch anders. Da steht, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Und in dieser Situation habe ich mich gefühlt, als wenn ich nur Berge vor mir sehe und es keinen Weg gibt. Und dann kommt die Frage, die der Psalmist hier stellt, woher kommt meine Hilfe? Und dann schreibt er, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Schöpfer dieser Welt, der auch mich und dich geschaffen hat, will unsere Hilfe sein, will deine Hilfe sein. Und dann kam dieser Satz, oder kommt dieser Satz, er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Und ich habe einige Nächte in meinem Bett gelegen und konnte nicht schlafen und ich habe gesagt, Herr, ich fühle mich so, als würde mein Fuß wanken. Alles entgleitet mir. Ich habe die Kontrolle verloren. Aber du hast es verheißen, dein Fuß wird nicht wanken. Das war mein Anker, an den ich mich geklammert habe. Und ich habe gesagt, Herr, wenn du das sagst zu mir, dann will ich daran glauben und daran festhalten. Und er hat sich zu seinem Wort gestellt und hat Wunder getan in meinem Leben, in unserem Leben als Familie. Und das können wir erzählen zu seiner Ehre und zu seiner Verherrlichung. Gott möchte sich verherrlichen in unserem Leben. Und oft schickt er dazu Probleme, wo wir manchmal nicht weiter wissen. Wie hier auf der Hochzeit zu Kana. Und er schenkt eine Lösung. Und es wird sichtbar, wie herrlich unser Gott ist, wie herrlich der Herr Jesus ist. Jesus verherrlicht sich hier eigentlich auch im Leben von Maria, seiner Mutter, im Leben des Ehepaares, das dort heiratete, das in Not geraten war, und auch im Leben seiner Jünger. Wir haben das gelesen, kommen da zum letzten Punkt. Und seine Jünger glaubten an ihn. Also der Jesus stärkt den Glauben derer, die zu ihm gehören. Ich hoffe, dass wir das ein Stück weit heute Morgen erlebt haben hier. Dass wir wegschauen konnten von unseren Umständen. Dass unsere Gedanken frei waren von den Dingen, die uns vielleicht auch begeistern und positiv beschäftigen. Dass wir heute Vormittag hinschauen konnten auf Jesus. und dass wir niemanden anders gesehen haben als Jesus allein, wie diese Jünger auf dem Berg, die sich fokussierten auf ihren Herrn, auf Jesus, weil alles andere auf einmal weg war und keine Rolle mehr spielte. Nur er war noch da. Gott hat damit ein Zeichen gesetzt und deutlich gemacht, schaut auf Jesus, er ist das Zentrum, er ist das Wichtige. Damals für die Jünger, heute für dich und für mich. Und dass wir etwas verspürt haben von seiner Allmacht und von seiner Herrlichkeit, die er offenbart hat hier auf dieser Erde. Und dass wir gestärkt wurden im Glauben und in unserer Hoffnung auf das, was uns zukünftig erwartet. Wir werden ihm gleich sein und ihn sehen, wie er ist. Dann werden wir alle Zeit für immer beim Herrn sein. Und Paulus schreibt im 1. Thessalonicher Brief in diesem Zusammenhang, ermuntert euch gegenseitig mit diesen Worten. Und das ist eine Ermunterung. Und wir wollen uns an diesem Morgen ermuntern lassen durch dieses Wort, dass wir alle Zeit bei dem Herrn sein werden, dass eine herrliche Zukunft vor uns liegt und dass wir Jesus sehen werden, wie er ist. Amen.